Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Heute am 15. Mai ist der internationale Tag der Kriegsdienstverweigerer. Deshalb reden wir jetzt darüber. Und nicht nur wir, denn Russlands Angriff auf die Ukraine, der hat das Thema Kriegsdienstverweigerung wieder brisant gemacht. 15 Monate ist der Beginn der russischen Offensive inzwischen her. Seitdem haben in Deutschland manche nachträglich den Kriegsdienst verweigert. Andere haben ihre frühere Verweigerung zurückgezogen. Denn der Krieg in Europa, der fordert nicht nur die Politik heraus und die Gesellschaft als Ganzes, sondern irgendwie auch jeden und jede Einzelne. Und auch kirchliche Beratungsstellen für Menschen, die den Kriegsdienst jetzt verweigern wollen, darunter auch Soldatinnen und Soldaten. Und dann sind da ja auch noch Menschen aus Russland, Belarus oder der Ukraine. Sie sagen, sie sind aus ihren Ländern geflohen, um nicht in den Krieg geschickt zu werden. Und das müssen sie jetzt den deutschen Behörden glaubhaft nachweisen. Mehr dazu im Beitrag von Kirsten Dietrich.
Deserteure und Verweigerer sind Sand im Getriebe der Kriegsmaschinerie. Sie setzen ein Zeichen, dass es Alternativen gibt. Zu Kampf, zu Zerstörung, zum Töten.
Februar 2023, am Vorabend des ersten Jahrestags des russischen Angriffs auf die Ukraine. Mitglieder von Friedensgruppen aus der ganzen Bundesrepublik treffen sich am Brandenburger Tor in Berlin. Mit dabei, angereist aus dem hessischen Offenbach, Rudi Friedrich vom Verein Connection.
Desertion, Verweigerung und Befehlsverweigerung ist ein bedeutsamer Teil des Widerstandes gegen Krieg.
Connection hilft und berät weltweit Menschen, die sich dem Militärdienst entziehen. Zurzeit sind es vor allem junge Männer, aber auch Frauen in Russland, in der Ukraine und in Belarus. Sie setzen damit, sagt Rudi Friedrich an diesem Abend vor dem Brandenburger Tor, ein deutliches Zeichen für den Frieden.
Hilft denen, die sich auf welcher Seite auch immer dem Grauen des Krieges entziehen, die sich verweigern, die desertieren. Danke.
Unsere Erfahrung ist ja, dass viele von einer Entscheidung stehen, mit der sie nie gerechnet haben.
Sagt Rudi Friedrich später vom heimischen Schreibtisch aus über eine Kriegsdienstverweigerung unter Kriegsbedingungen.
Sie sehen sich in einem Kriegsgebiet, sie sehen sich der Rekrutierung ausgeliefert und müssen dann sehr schnell entscheiden, was mache ich denn jetzt eigentlich? Ich will da nicht dran teilnehmen. Was kann ich denn tun? Wo kann ich denn hingehen? Es ist also keine Entscheidung, die lange vorbereitet worden ist, sondern die ganz spontan getroffen wird oder relativ spontan getroffen wird. Meine Erfahrung ist, dass viele der Männer überhaupt keine Sprache für Kriegsdienstverweigerung haben. Und dann gibt es das eben doch, weil sie treffen ja diese Entscheidung für sich, ich will da nicht hin.
In der Bundesrepublik Deutschland ist die Kriegsdienstverweigerung stattdessen wohlgeordnet. Viele Beratungsstellen haben allerdings geschlossen, seit der Wehrdienst 2011 ausgesetzt wurde und es deshalb kaum noch Kriegsdienstverweigerungen gibt. Zu Beginn dieses Jahres allerdings hieß es, wegen des Kriegs in der Ukraine verweigern 5-mal mehr Menschen als vorher den Dienst an der Waffe. Das klingt nach einem gewaltigen symbolischen Zeichen. Tatsächlich aber geht es um ungefähr 1.000 Menschen. 1.000 gegenüber einer Bundeswehr mit 180.000 Soldaten und Soldatinnen ist nicht besonders viel. Und dazu beruht die Verfünffachung auf einem Rechenfehler. Der Großteil der Verweigerungen, ungefähr 600, kam von Menschen, die nicht gemustert waren. Und solche Verweigerungen tauchten bis letztes Jahr in keiner Statistik auf.
Wie viel das vorher waren, weiß ich nicht, weil die ja, sage ich mal, weggeschmissen wurden und plötzlich werden die gezählt.
Sagt Wolfgang Max Burggraf, Geschäftsführer der Evangelischen Arbeitsgemeinschaft für Kriegsdienstverweigerung und Frieden, EAK, in Bonn. Eine der letzten Beratungsstellen, die übrig geblieben ist. 600 ungemusterte Verweigerer, dazu kommen um die 200 Reservisten. Die Zahl der Verweigerungen aus der Bundeswehr heraus ist dagegen nur leicht gestiegen. Sie liegt weiterhin bei gut 200. Genaue Zahlen sind schwer zu bekommen, nur so viel ist klar. Diese Zahl ist auch schon vor dem Ukraine-Krieg kontinuierlich leicht gestiegen.
Was ich mir so erkläre, dass da ja die Bundeswehr anfing, händeringend um Personal zu werben. Man kann das ja auch öffentlich sehen mit den YouTube-Kanälen, die für junge Leute dann von der Bundeswehr betrieben werden. Um sie anzuwerben, da ist es nicht in allen Fällen so, dass der soldatische Beruf wirklich redlich dargestellt wird.
Stattdessen, sagt Wolfgang Max Burggraf, wurden die zivilen Vorteile betont. Der LKW-Führerschein auf Kosten der Bundeswehr etwa oder das Medizinstudium, für das kein Numerus Clausus verlangt wird.
Und wenn dann diese Menschen eben unterschrieben haben, ihre Verpflichtungserklärung, dann sind sie Soldat oder Soldatin, merken aber dann oft erst zum Beispiel nach dem Medizinstudium in der sogenannten PUMA, der postuniversitären militärischen Ausbildung, ich bin ja nicht in erster Linie Ärztin, sondern Soldatin.
Diese Verweigerungen sind dann in der Regel kompliziert, langwierig und landen so gut wie immer vor Gericht. Denn die Bundeswehr, sagt Burggraf, wolle ihr Personal ungern ziehen lassen, auch wenn das Recht auf Kriegsdienstverweigerung natürlich auch für Soldaten gelte. Das erinnert dann fast wieder an die Wehrdienstverweigerer der 70er und 80er Jahre in der Bundesrepublik, deren Gewissensentscheidung vor staatlichen Kommissionen streng geprüft wurde. So selbstverständlich kirchliche Gruppen übrigens heute Kriegsdienstverweigerern zur Seite stehen, neben der EAK auf katholischer Seite zum Beispiel Pax Christi. Mit der Entscheidung gegen den Militärdienst haben sich die Kirchen lange Zeit schwer getan. So gab es nach der Gründung der Bundeswehr 1955 neben der Ablehnung des Kriegsdienstes auch eine große lutherisch-konservative Mehrheit in der evangelischen Kirche, die sagte:
Nein, man muss also auch in diesem neuen Staat jetzt also auch den Dienst an der Waffe leisten, wenn es wieder eine Armee geben wird, weil man eben dieses neue Gemeinwesen dann auch schützen muss. Da spielte sozusagen der Antibolschewismus eine ganz große Rolle. Man hatte also Angst vor der Sowjetunion,
sagt Hendrik Meyer-Magister, Studienleiter an der Evangelischen Akademie Tutzing. Er hat über das Verhältnis der evangelischen Kirche zur Kriegsdienstverweigerung seine Doktorarbeit geschrieben.
Und lange Zeit war dann aber auch in den 60er Jahren, würde ich sagen, die Kriegsdienstverweigerung eher eine Randerscheinung, auch im protestantischen Milieu. Und es kippt, würde ich sagen, mit dem Milieuwechsel innerhalb der Kirche im Zuge der 68er in den 70er Jahren, dass eben der vormals konservative Haufen auch vielleicht zu dem protestantischen Milieu wird, das wir heute auch kennen. Also man ist links, liberal, offen.
Und die Verweigerung wird zum Normalfall. Aber offiziell redete die Kirche immer noch vom Friedensdienst mit und ohne Waffen. Eigentlich bis zur Friedensdenkschrift der EKD 2007. Diese entstand unter dem Eindruck des 11. September 2001. Als große Bedrohung wurden terroristische Angriffe gesehen, der Ost-West-Konflikt aber schien damals beendet. Heute wird gerade in der evangelischen Kirche darum gerungen, ob Waffenlieferungen zur Selbstverteidigung der Ukraine gerechtfertigt oder sogar geboten sind. Auf dem Kirchentag, der Anfang Juni in Nürnberg stattfindet, dürfte die Frage einer zeitgemäßen Friedensethik besonders kontrovers diskutiert werden. Die DDR war, anders als die Bundesrepublik, keine Demokratie, auch wenn sie das Wort Demokratie im Namen trug. Wenn die evangelische Kirche in der DDR für Kriegsdienstverweigerung plädierte, war dies zugleich Regimekritik. Dazu sagt Hendrik Meyer-Magister:
Im Osten war es tatsächlich so, dass man von einem deutlicheren Zeichen gesprochen hat, 1965, das mit der Kriegsdienstverweigerung verbunden sei, also dass die Kriegsdienstverweigerung als deutlicheres Zeichen für den Frieden.
Niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden.
Artikel 4 Absatz 3 im Grundgesetz.
Ich würde sagen, eine Gewissensentscheidung ist die ernsthafteste Überzeugung, die ein Mensch gewinnen kann, aus welchen Motiven auch immer.
Und deswegen, so Meyer-Magister, müsse man Gewissensentscheidungen ernst nehmen. Auch wenn natürlich, ich will nicht töten, deshalb will ich nicht zum Militär, ernsthafter klinge als, ich möchte nicht getötet werden.
Natürlich liegt jetzt bei, ich möchte nicht getötet werden, irgendwie, nein, der hat halt nur Schiss. Das ist ja gar keine Gewissensentscheidung, der hat nur Angst. Dieser Gedanke liegt nahe. Und ich finde aber den Wunsch eines Menschen, nicht sterben zu wollen, durchaus auch eine sehr ernsthafte Überlegung, der man auch einen gewissen Respekt auch gegenüber zollen sollte. Ne?
Eine Überlegung allerdings, die sich beruhigter treffen lässt, wenn es andere gibt, die bereit sind, sie im Ernstfall zu verteidigen. Diesen Widerspruch muss aushalten, wer in einem Rechtsstaat den Kriegsdienst verweigert. Viel dramatischer ist die Situation für die, die sich dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine entziehen wollen, egal auf welcher Seite der Front, sagt Rudi Friedrich vom Verein Connection.
Unserer Schätzung nach haben 150.000 militärdienstpflichtige Männer Russland verlassen und unserer Schätzung nach haben 170.000 militärdienstpflichtige Männer die Ukraine verlassen und 20.000 Belarus. Alles aufgrund des Krieges.
Die meisten entziehen sich der Einberufung, fliehen also, bevor sie Soldat werden. Das ist schon schwer genug. Aber wer danach zum Beispiel als Russe in Deutschland Asyl sucht, muss dafür überzeugend nachweisen, dass ihm unweigerlich der Militäreinsatz drohte. Das kann nicht, wer bereits vor der Einberufung geflohen ist. Zumindest hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge mit dieser Begründung den Asylantrag eines russischen Verweigerers abgelehnt.
Auf der einen Seite wird versprochen, Militärdienstentzieher, Verweigerer zu unterstützen. Auf der anderen Seite gibt es dann solche Entscheidungen. Also sie haben gar keine Chance, hierher zu kommen. Diese Begründung sorgt dafür, dass die Leute einfach hängen bleiben in Georgien, Armenien, Kasachstan oder wo auch immer, unter auch durchaus sehr prekären Bedingungen. Und dann ist tatsächlich die Frage, was machen sie?
Rudi Friedrich hat mit Connection deshalb 35.000 Unterschriften unter einer Petition gesammelt, die vereinfachte Gewährung von Asyl für diese Verweigerer fordert. Heute gegen Mittag sollen diese Unterschriften an diesem Internationalen Tag der Kriegsdienstverweigerer bei einer Kundgebung in Berlin an einen Vertreter der EU-Kommission übergeben werden.
Berichtete Kirsten Dietrich.